Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, denn im März ein bisschen länger dürfen da zu sein. Und ich möchte jetzt schon allen ganz, ganz herzlich danken, wo der Flyer, der auf dem Stuhl ist, vielleicht daheim in den Kühlschrank hängen oder in die Bibel legen, um ganz fest dafür zu beten. Ich nehme an, es hat noch ganz viele andere, die man dir weitergeben kann. Ich sage jeweils, der erste Flyer ist als Gebetsunterstützung auch eine gute Hilfe. Und dann freue ich mich und ich möchte auch schon allen ganz herzlich danken, die diese Vorträge zur Priorität machen. Die dabei sind, die mitbeten, die einladen, auch mittragen. Es wird 4 Predigten geben, 4 Vorträge, ganz kurz ein Überblick. Am ersten Abend, am 21. März, Zweifel kann man Gott beweisen. Eher ein intellektueller Einstieg, sehr geeignet für Menschen, die aus rational-intellektuellen Gründen Gott ablehnen oder auch aus emotionalen Gründen, weil irgendetwas erlebt worden ist, sage ich zweifle, dass es Gott gibt. Aber auch sehr gebig für Gläubige, an diesem Vortrag teilzunehmen, die mit Menschen zusammen unterwegs sind, die Gott in Frage stellen. Dann der zweite Predigt Leid, die Predigt richtet sich an 2 Gruppen. Die einen, die sagen, wie kann es einen guten Gott geben angesichts von diesem Leid? Also völlig rational. Und dann gibt es die anderen, die das Leid selber erlebt haben und sagen, wie kann es einen Gott geben angesichts von dem Leid, das ich erlebt habe? Und auf diese 2 Gruppen möchte ich vor allem eingehen. Der dritte Abend ist dann der praktischste. Da geht es, für was lebe ich eigentlich? Für das und das, aber was bleibt am Schluss? Ganz praktisch. Und am Sonntag dann Predigt, Jesus polarisiert, da freue ich mich schon drauf. Es wird nicht eine polarisierende Predigt geben, aber über den polarisierenden Jesus. Also sehr gebig, auch jemanden einzuladen oder sich selber herauszufordern. So, jetzt wurde ich gebeten, auf Schriftsprache die Predigt zu halten. Und ich möchte euch bitten, euch mal eine Situation vorzustellen. Da ist ein Kind in einem Raum und es wird ihm ein Marshmallow gegeben. Es wird ihm gesagt, du kannst das Marshmallow jetzt essen oder wenn ich zurückkomme und du hast es noch nicht gegessen, gebe ich dir noch ein zweites dazu. Nun, dieser weltberühmte, x-fach wiederholte Marshmallow-Test bedeutete für ganz viele Kinder eine große Versuchung. Thema Versuchung geht es heute. Ich bitte diejenigen, die die Bibel dabei haben, nun mit mir aufzuschlagen. Matthäus 6, Vers 13 und für alle diejenigen, die die Bibel nicht zur Hand haben, ich nehme an, ihr kennt den Vers auswendig, aus dem ganz berühmten Unser Vater Gebet. Matthäus 6, Vers 13, da steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mir begegnen oft langjährige Christen, die sagen mir, Matthias, immer wenn wir das Unser Vater zusammen beten, habe ich Mühe mit dieser Aussage. Denn ist Gott wirklich jemand, der uns in Versuchung führt? Also ist Gott wie jemand, der mich in dieser Jahreszeit aufs Eis führt, nur mit Stöckelschuhen bestückt? Sagt so, geh mal. Und dann schaut er zu und freut sich, wenn wir fallen. Und jetzt müssen wir halt beten, führe uns nicht in Versuchung. Oder theologisch betrachtet, was ist mit Jakobus 1, Vers 13, wo es heißt, niemand sage, wenn er versucht werde, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott versucht niemand zum Bösen. Jakobus 1, Vers 13. Wie passt das? Ich meine, dass wir die Lösung finden, wenn wir beachten, dass im Hintergrund des Unser Vater Gebets ja die Versuchungsgeschichte von Jesus selbst steht. Kapitel 4. Da steht in Kapitel 3, Vers 17, zum Schluss von Kapitel 3, Jesus wurde getauft und eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oh, es ist wohl niemand hier, der sich einen solchen Satz von seinem Vater nicht gewünscht hätte. Der Vater mal sagt, ich habe so Freude an dir. Ich habe dich so lieb. Und Jesus hört das nicht von irgendjemandem, sondern von seinem himmlischen Vater. Ich habe dich lieb. Stell mir da vor, das ist so eine geistliche Hochstimmung, in der Jesus jetzt ist. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist, Gott selbst, führt Jesus in die Wüste. Und jetzt steht da, damit er von dem Teufel versucht würde. Der Heilige Geist führt dorthin, wo der Teufel versucht. Also Gott versucht uns nicht zum Bösen. Es ist der Teufel, der uns versucht, aber Gott kann uns in Prüfungen hineinführen. Das habe ich eingangs vom Marshmallow-Test erzählt. Stellt euch mal vor, ich mache das mit unseren Kindern. Ben wird bald 4 Jahre alt, Zoe wird bald 2 Jahre alt und ja, vielleicht Marshmallow, ja, eher ein Schöckeli. Ich gebe Ben, sage Ben, look, da ist ein Schöckeli, aber wenn es nicht ist, bekommst du danach ein zweites. Was wäre mein Ziel mit diesem Test? Nun, als psychologisch gebildeter Theologe weiß ich natürlich, dass diejenigen Kinder, die diesen Test bestanden haben, also warten konnten, diese Kinder haben es zu mehr gebracht im Leben. Man machte da eine Longitudinalstudie, also eine Langzeitstudie, und man fand dann heraus, dass diejenigen Kinder, die warten konnten, hatten später ganz viele Persönlichkeitsmerkmale, die man sich als Vater für seine Kinder nur so wünschen kann. Die waren einfach erfolgreicher. Die haben viel öfter einen akademischen Weg eingeschlagen. Jetzt, akademischer Weg ist nicht für alle das Ziel, oder? Die Handwerker unter uns finden, ja, das ist nicht so sinnvoll, also lieber nicht warten, essen. Aber die meisten denken, ja, okay. Und mein Ziel als psychologisch gebildeter Theologe wäre jetzt, dass Ben warten kann. Wäre ich ein sadistischer Vater, würde ich ihm das Schöckli geben und darauf hoffen, dass er es isst. Denn dann bringt er es zu nichts. Wahrscheinlich. Wie auch immer. Nur Wahrscheinlichkeit. Aber ich muss euch sagen, ich habe den Test mit unseren Kindern bis jetzt noch nicht durchgeführt. Ich bin nicht sicher, ob sie den Test bestehen würden. Aber dieses Bild hilft uns zu verstehen, was Versuchungen sind. Ich glaube, wenn es von Gott her betrachtet wird, dann möchte er, dass wir den Test bestehen. Aus Sicht des Teufels, dass wir den Test nicht bestehen. Man kann den griechischen Begriff für Versuchung auf 2 Seiten hin im Deutschen übersetzen. Peirasmos, dieser griechische Begriff, den kann man übersetzen mit Probe, Prüfung, Anfechtung. Das ist die eine Seite. Aber der genau gleiche Begriff Peirasmos oder in der Mehrzahl Peirasmois kann man auch übersetzen mit Versuchung, Verführung, Verlockung. Der gleiche Begriff. Und ich denke, es macht Sinn, wenn man je nach Kontext so übersetzt oder so. Wenn Gott das Subjekt ist, dann schlage ich vor, dass wir mit Prüfung übersetzen. Vielleicht mit Anfechtung, mit Probe. Wenn der Teufel das Subjekt ist, am besten mit Versuchung, Verführung, Verlockung. Denn das Ziel des Teufels, ich weiß nicht, wie sehr ihr an den Teufel glaubt, Jesus hat es getan und deshalb steht auch im Unser Vater Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also der Böse, der Teufel, der hat das Ziel, uns Menschen von Gott wegzubringen. Der Teufel will, dass wir die Prüfung nicht bestehen, sondern sündigen. Denn Sünde trennt uns ja von Gott. Und der Teufel möchte uns immer wieder von Gott trennen. Es ist so, dass wir Menschen von Geburt an alle von Gott getrennt sind durch die Sünde. Aber weil Jesus Christus für uns gelebt hat und für uns gestorben ist, am Kreuz von Golgatha, dann auferstanden ist am dritten Tag, hat Jesus die Sünde besiegt, den Tod besiegt, den Teufel besiegt. Und wir dürfen, wenn wir unsere Sünden bekennen, Jesus als Herrn im Glauben annehmen, dürfen wir Vergebung unserer Sünden bekommen und ein Kind Gottes werden. Und es ist so, in dem Moment, in dem ein Mensch sich bekehrt, eine Wiedergeburt erlebt, wie man dem sagt, auf theologisch. Also in dem Moment, in dem ein Mensch das erlebt, wechselt so die Machtherrschaft. Von Geburt an sind wir irgendwie unter der Machtherrschaft des Teufels. Wir können nicht anders, als immer wieder zu sündigen. Und jetzt wechselt unsere Machtherrschaft und wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Aber der Teufel gibt sich nicht einfach geschlagen. Er sagt nicht, ja, ist kein Problem, jetzt gibt es halt einen Mächtigerer, der da herrscht in deinem Leben. Nein, der Teufel setzt alles daran, dass du, dass sie wieder in Sünde fallen. Der Böse, der Teufel will, dass uns die Versuchung zu Fall bringt. Gottes Ziel hingegen ist, dass wir die Prüfung bestehen, sodass sich der Glaube als echter Glaube erweist. Ab vorher Jakobus 1,13 zitiert. In Jakobus 1 steht in Vers 2 bis 4, ich lese nach Neuer Genfer Übersetzung, Jakobus 1, 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Jakobus sagt, liebe Geschwister, freut euch, wenn ihr Peirasmois, also Prüfungen, Versuchungen erlebt. Das gleiche Wort. Freut, ich habe so gedacht, Jakobus, geht's noch? Ich soll mich freuen, weißt du, welche Versuchungen ich da habe? Er sagt es trotzdem, freut euch. Und dann sagt er, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Der Gedanke ist der, wenn wir versucht werden und wir sagen Nein zur Versuchung, dann zeigt das, dass unser Glaube echt und erprobt ist. Ich darf in einer Gemeinde Pastor sein und da gibt es viele Menschen, die haben kein Problem, im Lobpreis zu singen, wie groß ihr Glaube ist. Oder ich glaube an dich, ich glaube und so und ich liebe dich, Herr. Haben es vorher auch gesungen, wunderbares Lied. Aber wenn die Prüfung kommt, dann zeigt sich, ob unser Glaube nur mit den Lippen bekannt wurde oder ob der echt ist. Prüfungen zeigen den echten Glauben. Und wenn wir bestehen, dann führt das sogar zur Vollkommenheit. Also wenn wir beten, und führe uns nicht in Versuchung. Dann beten wir, Jesus, bitte, bitte. Oder Vater, bitte, bitte. Führ mich nicht dorthin, wo ich zu schwach bin. Führ mich nicht dorthin, wo mich die Versuchung zu Fall bringt. Sondern hilf mir, den Test zu bestehen. Ich habe den ersten Punkt überschrieben. Versucht Gott. Die Antwort ist nein. Führt Gott in Versuchung? Ja, das kann geschehen. Aber Gott will, dass wenn wir versucht werden, den Test auch bestehen. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Schon ein Moment her, da hat es bei mir an der Zimmertür geklopft. Ich arbeite zu Hause und unsere Kinder wissen, dass wenn ich zu Hause arbeite, möchte ich nicht gestört werden. Außer es gibt Mittag oder so, dann dürfen sie mich schon stören. Und so klopft es irgendwie, weiß auch nicht, morgen früh war es noch. Es geklopft, da war Ben. Und Ben fragt, Papi, darf ich bei dir aus dem Fenster schauen? Ich habe so ein Sofa für die Gespräche, so unter dem Fenster. Dann ist er da raufgestiegen und hat die längste Zeit rausgeblickt. Ich habe gesagt, ja, du darfst, ausnahmsweise, wenn du ganz ruhig bist und ich daneben arbeiten kann. Dann nach 5 bis 10 Minuten war immer noch ganz ruhig da am Fenster, mich gewundert, ging zu ihm hin und wollte auch sehen, was sieht er? Es war so eine Katze da, die hat sich nicht bewegt, die längste Zeit. Dann fragt Ben, Papi, was macht die Katz? Ich meine, als Vater ist man allwissend. Und deshalb habe ich ihm nicht gesagt, dass ich das nicht so genau weiß, sondern habe ihm gesagt, ich glaube, die will eine Maus fangen. Weiß nicht, wer von euch schon Katzen beobachtet hat, die am Mausen waren. Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die eine tote Maus einfach so abgeschleppt hat, so eine herumliegende Maus. Nein, Katzen jagen lebende Mäuse. Und deshalb warten sie und warten, bis eine lebende Maus kommt. Und so hat es der Teufel auch mit uns. Der Teufel interessiert sich vor allem für die Christen, die leidenschaftlich und lebendig in ihrem Glauben sind. Walter Lütti, der verstorbene Schweizer Pfarrer, hat mal dazu geschrieben, der Teufel jagt nicht toten Weltmenschen oder halblebenden Christen nach. Ihn gelüstet nach lebendiger Speise. Wenn du heute hier sitzt, sagst, ich kenne Versuchungen, dann ist das ganz normal. Die schlimmste Versuchung ist nicht mehr versucht zu werden in dieser Zeit, in der wir leben. Ich sage es jeweils so, lebst du noch als Christ, dann weißt du auch, was Anfechtung ist. Es gibt unzählige Orte, wo der Teufel uns versuchen will. Nicht jeder Ort bedeutet für jeden von uns die gleich starke Versuchung. Ich habe mir schon oft gedacht, der Teufel dürfte mich doch auch mal so ein bisschen versuchen, statt immer nur so. Aber nicht jeder Köder ist für den Fisch die gleiche Versuchung. Also ich war ja als Kind auch ab und zu fischen mit einem Kollegen, vielleicht einige von euch auch so. Wir haben so mit der Angelrute so und da so gelöffelt oder wie man das nennt und so mit Würmli und was auch immer für Fleugeli und so. Und ich habe gemerkt, es kommt schon noch auf den Köder an, was man fängt. Also mit einem kleinen Würmlein fängt man nicht so riesige Fische. Aber mit einem riesigen Köder auch kein kleines Egli oder so. Also es kommt auf den Köder an. Und das ist auch bei uns so. Der Köder ist entscheidend. Vielleicht sind Teenager unter uns, für die ist es eine große Versuchung, in der Schule nicht abzuschreiben. Oder? Man hat nicht so viel gelernt und der andere schon und irgendwie schreibt er etwas. Und so ein Köder. Und also das war schon eine Versuchung für mich ab und zu. So. Oder auf dem Pausenplatz, da wird jemand ja, gemobbt, wie man dem sagt. Für mich war es immer eine große Versuchung, nicht noch einen Spruch draufzusetzen. Denn mir kam immer gerade noch einen besseren Spruch in den Sinn. Ich muss sagen, diese beiden Versuchungen betreffen mich heute nicht mehr. Also ich habe keine Versuchung mehr abzuschreiben, außer Predigten, aber dort darf man das. Man muss einfach mehrere nehmen. Genau. Genau. Und Mobbing ist jetzt auch nicht so mein Thema. Aber vielleicht gibt es ich nehme an, für die meisten von uns sind das jetzt nicht so Versuchungen. Aber es gibt doch viele andere Dinge, die einem versuchen können. Vielleicht sitzt jemand heute hier, der sagt, für mich ist das Internet ein Ort größter Versuchung. Statistisch gesehen ist Pornografie für 90% aller Männer eine starke Versuchung. Braucht es nur ein Pop-up und man ist auf einer Seite, auf die wollte man gar nie hin. Oder vielleicht ist das Shoppingcenter ein Ort starker Verführung. Man wollte nur etwas ganz Kleines kaufen. Also so geht es uns bei der IKEA. Wir wollten nur Mittagessen und dann, ja, okay. Vielleicht geht es euch auch so, nur etwas ganz Kleines und dann am Abend kommt man mit Schuhen und Kleidern und im Rückblick denkt man sich so, so wirklich gottverherrlichend war jetzt dieser Einkauf auch wieder nicht. So. Starke Verführung. Oder vielleicht ist es der Alkohol. Braucht nur einen Gedanken an Alkohol und man wartet die ganze Zeit, bis man wieder die Gelegenheit hat. Starke Verführung. Und dann gibt es auch noch die verborgenen Versuchungen. Neid, Eifersucht. Man mag den anderen das Gute nicht gönnen, das sie haben. und kann kaum mal ein ehrlich gemeintes Kompliment geben. Oder man gibt vielleicht ein Kompliment, aber hintenrum spricht man negativ. Neid. Ich kenne eure Orte der Versuchung ja nicht. Ihr kennt meine auch nicht, das ist auch tröstlich. Aber der Teufel kennt unsere Versuchungen. Und er weiß, wie er uns versuchen muss. Und deshalb bete ich mit Überzeugung diese Bitte im Unser Vater. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Martin Luther soll mal gesagt haben, dass er mit der fünften Bitte schlafen ging und mit der sechsten Bitte aufgewacht ist. Die fünfte Bitte: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, den Schlafe, morgen, und führe uns nicht in Versuchung. Herr, hilf mir. Und am Abend wieder: Jesus, du weißt, wo ich gefehlt habe, vergib uns unsere Schuld, und am Morgen wieder: und führe uns nicht in Versuchung. Jetzt habe ich einige offensichtliche Formen der Verführung aufgezählt. Die meisten unter uns würden mir wohl bestätigen, dass wenn man eine dieser Versuchungen nachgibt, man gesündigt hat. Aber jetzt gibt es auch noch Versuchungen, die nennen wir vielleicht eher Prüfungen, Anfechtungen. Auch die erleben wir. Und das sind Dinge, die Gott irgendwie bewusst in unserem Leben zulässt und die uns genauso von Gott wegbringen können. Denk hier zum Beispiel: da wird jemand schwer enttäuscht von anderen Gläubigen. Ihr konntet es lesen auf dem Flyer: ich darf 5 Jahre jetzt Pfarrer sein einer Gemeinde, und ich habe gemerkt, dass wenn man genügend lange Christ ist und sich intensiv in eine Gemeinde hineingibt, wird der Moment bei jedem kommen, da wird er zutiefst enttäuscht und denkt: Gott, von dem. Gott, der. Manchmal ist er Pastor, manchmal ein Ältester, manchmal ein Hauptleiter, manchmal eine gute Freundin. Gerade diejenige Person, so etwas, nein. Und dann ist man versucht, dem Glauben gar ganz abzusagen. Die Gemeinde zu verlassen, und wenn man die Gemeinde verlässt, dann ist man vielleicht noch gläubig zuerst, aber es wird dann ganz schwierig. Man wurde so enttäuscht. Wisst ihr, solange der sich Christ nennt, will ich mit dem Christus nichts zu tun haben. Große Versuchung oder Prüfung. Oder jemand erlebt einen Schicksalsschlag. Vielleicht ist jemand hier, der hat gerade die Arbeitsstelle verloren. Oder vielleicht ist jemand da, der hat eine Krankheitsdiagnose bekommen. Vielleicht sogar Krebs. Ich muss sagen, ich hasse Krebs. So viele gute Männer und Frauen in unserer Gemeinde musste ich schon am Grab verabschieden, nur wegen Krebs. Vielleicht ist jemand hier, der hat genau das gleiche Gefühl mit dieser Krankheit, weil gerade diese Diagnose gestellt wurde. Vielleicht auch ein Todesfall. Ein junger Mensch stirbt, oder jetzt bei uns sind auch gerade wieder in unserem Umfeld Menschen gestorben, die waren jetzt schon ein bisschen älter, da fällt es irgendwie einfacher, aber man verbindet doch so vieles in Erinnerungen auch. Oder man erlebt sonst etwas ganz Schwieriges und man fragt sich: hat Gott mich verlassen? Liebt Gott mich noch? Eine Prüfung. Und dann gibt es an sich gute Dinge, die können uns genauso zur Prüfung werden. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Ich kann euch sagen, das sind gute Dinge. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr mehr davon haben dürft. Mehr Reichtum, mehr Ehre, mehr Karriere, Einfluss. Oh, wie schön wäre es, Einfluss zu haben hier in Altstädten und Umgebung, politisch oder auch sonst. Wenn Christen Einfluss hätten, Einfluss, Macht, Geld. Oh, ich wünsche euch mehr Geld. Ich bete im Moment sehr intensiv dafür, dass Gott Menschen im Kleinen treu macht, dass er ihnen ganz viel anvertrauen kann. Denn ich bin jetzt ja auch in verschiedenen, ich bin noch in einer kleinen Gemeinde, die wir gegründet haben, auch noch dort in der Leitung, und überall fehlt es an Geld. Das ist ganz mühsam als Pastor, wenn es an Geld mangelt, denn man darf ja nicht so darüber predigen in der Schweiz. Das ist ganz mühsam. Ja, und jetzt bete ich einfach ganz fest dafür, dass Gott Menschen im Kleinen treu macht, denn dann kann er ihnen ganz viel anvertrauen und das ist dann eine riesige Verantwortung, wenn Menschen reich sind. Oh, ich wünsche mir unglaublich reiche Menschen in der Gemeinde, die diese Verantwortung wahrnehmen und ein Segen sind. Aber jetzt ist es so, dass diese an sich guten Dinge, die können uns genauso zur Versuchung werden, denn es heißt ja in diesem Lied, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Wenn wir das letzte Vertrauen in diese Dinge setzen, dann macht uns das kaputt, leer. Es zerfrisst uns. Interessanterweise ist es so, dass Gott Menschen, die genau auf diese Dinge vertrauen, könnt noch ergänzen mit Gesundheit und Familie und was auch immer, dass Menschen, die in diese Dinge vertrauen, dann irgendwie genau dort ein Problem bekommen. Und dann wird das wiederum zur Versuchung, zur Prüfung. Und vielleicht denken sie dann an Gott. Denken auch an Hiob. Hiob hatte alles. Und dann wird ihm alles genommen. Das war noch nicht mal die größte Versuchung. Die größte Versuchung war, als seine Frau kam, als seine Freunde kamen und ihm gesagt haben, verfluche deinen Gott, sag ab. Doppelte Versuchung, Leid und andere Menschen. Ich muss sagen, ich hatte nie gerne Prüfungen. Das sind ja so Prüfungen und ich hatte auch schulisch gesehen nie gerne Prüfungen. Nehmen wir an, vielen von uns geht es so, wenn ich jetzt so fragen würde, so, wer von euch möchte noch einmal zur Autoprüfung morgen? Da würden wohl die wenigsten sagen, ich. Es gibt manchmal so Männer, die sind so voller Selbstvertrauen, denken, das werde ich locker noch einmal bestehen. Aber ob man dann trotzdem noch einmal zur Prüfung will, naja. Aber ich habe es geliebt, dass ich die Prüfung bestanden hatte. Also das war super, die Autoprüfung zu bestehen. Und ich möchte die Prüfung also nicht missen, dass ich die gemacht habe. Und so ist das oft. Ich denke hier auch an eine andere Prüfung. Ich hatte, als ich studiert habe, Theologie studiert habe, hatten wir die Neutestamentsprüfung. Das war so die erste riesige Prüfung, hatte ich so das Gefühl. Wir mussten irgendwie alles auswendig können. 400 Bibelverse und alle Jakobusse und alle Herodes und alle möglichen Dinge. Und dann gab es eine Aufgabe, die lautete, dass unser Vater in Griechisch auswendig zu lernen. Ich kam ja direkt vom Gimmi, so mit der Einstellung, was keinen Sinn macht, lerne ich nicht, ich komme auch gut ohne diese Dinge durch. Und ich habe mir gedacht, unser Vater in Griechisch auswendig lernen, das macht keinen Sinn. Deshalb habe ich es auch nicht gelernt. Aber dann ist es ja so wie beim Zahnarztbesuch, kurz vorher putzt man sich noch die Zähne. Das habe ich auch am Abend vorher noch gedacht. Matthias, lern doch, dass unser Vater noch Kurzzeitgedächtnis und so und begann mal mit dem Griechischen und ich kam vielleicht zwei Zeilen weit und dann habe ich gedacht, das hat wirklich keinen Sinn. Am nächsten Tag die Prüfung, ich sage noch so zu meinen Kommilitonen, meinen Mitstudenten, also wenn die erste Frage ist oder Aufgabe ist, schreiben Sie das unser Vater in Griechisch, ich gebe das Blatt gerade ab, löscht man gerade ab. Komme zur Prüfung, erste Frage. Ein Bibelvers, der Professor hat sich vertippt, ich hatte keine Ahnung welchen, hat sich dann herausgestellt, es war auch keinen, den wir auswendig lernen mussten. Zweite Aufgabe, schreiben Sie den Beginn des Unser Vaters in Griechisch. Ich dachte, gut, dann fange ich mal an. Pater, Hämon, Hoentois, Uranois, Hegiaste, Toto, Onomassu. Das sind die ersten zwei Zeilen, habe ich aufgeschrieben. Und dann ist es ja so, in jeder Klasse gibt es, also es ist so meine Erfahrung, so mindestens jemand, so einen Superschlauen oder eine Superschlaue, plötzlich steckt es vorne in der vordersten Reihe. Herr Thiessen, wie weit müssen wir das unser Vater aufschreiben? Er denkt, nein, die dümmste Frage, wo kannst du stellen? Und dann sagt Herr Thiessen, ja, die ersten zwei Zeilen reichen. Ich liebe es, dieses Beispiel zu erzählen. Ich liebe es, diese Prüfung gemacht zu haben. Und ich kenne viele Menschen, die sagen mir, Matthias, ich habe eine Prüfung erlebt im Leben. Das war so schwierig damals. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Es hat mich stärker gemacht. Es hat uns näher zueinander gebracht. Dann frage ich, und möchtest du noch einmal erleben? Nein, 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 auf keinen Fall. Aber ich will die Prüfung nicht missen. Prüfungen, wenn wir sie bestehen, machen sie uns stärker. Katzen jagen lebende Mäuse. Ich komme zum dritten Punkt noch. Also es käme mir nie in den Sinn, jetzt zu sagen, so ab heute werde ich nie mehr sündigen. Vielleicht ist jemand hier, der denkt das von sich so. Ja, heute, 13. Januar, 10.37 Uhr, ab heute werde ich jeder Versuchung mit einem Nein begegnen. Also ich könnte das nie. Meine Kraft lenkt niemals, um der Versuchung immer mit einem Nein zu begegnen. Im Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" von Martin Luther auch, heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Unsere Kraft reicht nie. Wir brauchen Gottes Hilfe und deshalb beten wir. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus. Ich möchte jetzt noch drei ganz praktische Hilfen mitgeben, wie wir Versuchungen widerstehen können. Erste praktische Hilfe, Blickwechsel. Blickwechsel. Nicht auf die Versuchung schauen, nicht auf die Sünde schauen, sondern auf Jesus. Oder wie beim Autofahren. Ich fahre nicht die Baumine, Ja. Und so gibt es Gläubige, die denken den ganzen Tag, heute werde ich diese Sünde nicht tun. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute. Und man denkt die ganze Zeit über diese Sünde nach. Und dann sündigt man. Blickwechsel. Hinter jeder Versuchung steht der Gedanke, ein Loch in uns zu füllen. Wir sehnen uns vielleicht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, schau mal hier, das Marshmallow, nimm's. Das füllt deinen Hunger, nimm's. Und Jesus sagt, und wenn du das Marshmallow nicht nimmst, auf dich wartet ein Festessen. Nimm's nicht. Um der zukünftigen Freude willen, nimm's nicht. Das Marshmallow, das sättigt nicht, das ist nur synthetisch, nicht gesund. Der Teufel bietet uns Dinge an, die sind nicht gesund. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Der Dieb kommt nur, um zu schlachten und zu stehlen und umzubringen. Der Teufel. Jesus kommt, um uns die Fülle zu geben. Deshalb mein Tipp, Blickwechsel auf Jesus schauen. Sich mit Gott füllen lassen. Nicht zu sehr sich um die Sünde drehen, sondern Gemeinschaft mit Gott pflegen. Ich versuche jeden Tag die Bibel zu öffnen. Jeden Tag mich stärken zu lassen. Jeden Tag zu beten. Aus der Fülle des Geistes herauszuleben. Zweiter praktischer Tipp. Gemeinschaft suchen. Wenn man einsam ist, ist man besonders verführbar. So erging es auch Jesus. Als er am meisten versucht wurde, das war er nicht in der Wüste, das war im Garten Gethsemane. Da hat er gesagt, kommt mit mir und wacht und betet mit mir. Die Jünger haben versagt und ich bin Jesus dankbar, dass er trotzdem nicht versagt hat. Aber vielleicht sind wir nicht ganz Jesus. Und wir brauchen einander. Also ich brauche den anderen. Wir beten ja nicht und führe mich nicht in Versuchung, sondern führe uns. Wir brauchen einander. Ich möchte euch ermutigen, euch verbindlich in einer Gruppe anzuschließen. Ich weiß nicht, wie das hier organisiert ist, mit Hauskreisen, Kleingruppen, mit wie auch immer, Zweierschaften, was man auch immer machen kann. Wir brauchen einander. Jemand sagte mal, worüber du nicht reden kannst, das hat Macht in deinem Leben gewonnen. Ich sage, das Gegenteil stimmt auch. Worüber du reden kannst, das verliert Macht im Leben. Kommen wir noch zum dritten und letzten Tipp. Fliehe die Begierden der Jugend. Fliehen. 2. Timotheus 2, Vers 22. Und ich habe gemerkt, jetzt bin ich nicht mehr jugendlich, aber die Begierden, die sind irgendwie nicht geflohen, sondern, ja, es heißt hier, fliehe du die Begierden der Jugend. Das heißt, meide gewisse Orte und Situationen, in denen du besonders versuchbar bist. Vielleicht sagt jemand, ich bin versuchbar im Internet, Internetfilter. Ich bin versuchbar im Shoppingcenter, Kreditkarte sperren. Ich bin versuchbar mit Alkohol. Ich staune, wenn mir Gläubige sagen, ich habe mal unterschrieben. Ich lebe jetzt abstinent. Radikal. Radikal sein. Ich habe Folgendes festgestellt, als Pastor, als Seelsorger. Wenn das die Menge aller Christen ist, die ich kenne, dann sind etwa so viele sehen es als Sünde ein, wenn sie einer Versuchung nachgegeben haben. Und etwa so viele sagen, Jesus, es tut mir leid. Nur etwa so viele legen das auch mal offen. Sagen, ja, ich sage das mal jemandem, ich habe hier zu kämpfen. Und wenn dann jemand zu mir kommt und das offenlegt, dann sind es vielleicht noch so viele, die auch bereit sind, radikale Schritte zu unternehmen. Jesus hat gesagt, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hack sie ab. Dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Was ist in deinem Leben, in ihrem Leben, vielleicht heute dran zu sagen, und hier will ich ab heute radikal sein. Ich will radikal sein, damit ich der Versuchung besser widerstehen kann. Zusammengefasst wollte ich heute in dieser Predigt Folgendes mitgeben. Erstens, versucht Gott? Nein. Führt Gott in Versuchung? Ja. Zweitens, ich habe vieles ausgeführt zu Versuchungen und Anfechtungen. Wenn wir die Prüfung bestehen, macht es uns stärker. Und drittens, drei praktische Hilfen. Erstens, auf Jesus schauen. Zweitens, Gemeinschaft suchen. Und drittens, radikale Schritte unternehmen. Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ich will noch beten. Der Jesus Christus, vielen Dank, dass du in allem versucht worden bist wie wir, doch ohne Sünde. Und das tröstet mich, dass du mit mir mitleiden kannst, mit uns, die wir immer wieder versucht werden. Und vielleicht sind heute Menschen hier, die wissen jetzt ganz genau, hier in diesem Punkt habe ich zu kämpfen. Ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du hilfst. Hilf uns zu sehen, was dran ist. Hilf uns, uns immer wieder füllen zu lassen mit dir, die Gemeinschaft zu suchen und auch bereit zu sein, einen radikalen Schritt zu unternehmen. Amen.